Sie haben gemerkt, bei dem Gedanken von Murray Bowen, als diese drei Schichten von der Gehirnstruktur gesprochen wurde, dass es die Evolutionslehre zugrunde gelegt ist. Und das ist der Fall. Dieser Psychiater glaubt an die Evolution. Wissen Sie, natürlich glaube ich an die Schöpfung und daher nicht, dass dann, nicht wahr, Sie missverstehen, dass in unserem Gehirn so Reptilien leben. Das tun Sie sicherlich nicht. Und die noch neuere Entdeckung und Feststellung unserer Gehirnfunktion und Gehirnstruktur lehrt uns, dass es nicht so einfach ist, wie Murray Bowen hier vorgeschlagen hat und theoretisiert hat, dass diese rationale Funktion und emotionale Funktion in solchen, ich war übereinander Schichten in unserem Gehirn vorhanden ist, sondern viel, viel komplexer und eher rechts und links Gehirnhemisphäre ist für rationale Verarbeitung unserer inneren Erregung und die linke Hemisphäre ist eher rechte ist emotional und linke Hemisphäre ist für die rationale Verarbeitung unserer Gehirnregung zuständig sein. Da sind Sie auch ganz erstaunt, nicht wahr? Ja, wo denke ich? Rechts oder links? Und weil es ja für uns nicht so erfahrbar ist, dass wenn Emotion so stark angeregt ist, nicht wahr, unser rechte Gehirnhälfte schmerzt oder Druck bekommt. So ist das ja nicht. Nicht wahr? Aber es ist eine wieder sehr interessante Feststellung, dass so eine, wir nennen Lateralisierung der Gehirnfunktion bei Menschen vorhanden ist. Und bei den Tieren, auch bei den Affen, hat man diese Lateralisierung nicht festgestellt. Diese Spezialisierung scheint nur für uns Menschen gegeben zu sein. Warum? Ich habe keine Erklärung. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir nicht diese Theorie so als eine Theorie so annehmen müssen, so im Stein gegraben, nicht wahr, im Stein geschrieben, so ist das nicht. Aber der Punkt bei Bowens Theorie ist, dass Rationalität und Emotionalität in der Tat also gegenüber gestellt werden können und man unabhängig von dieser anatomischen Einteilung in unserem Umgang in Bezug auf das Reifwerden, Erwachsenwerden bedenken muss, dass mehr rationale Entscheidung für das eigene Verhalten getroffen werden soll, muss, damit die Reife also von uns nachvollzogen werden kann. Und hier in dieser Stunde möchte ich noch weitere Theorie hier zeigen, was aber sehr praktisch ist. Und diese Theorie wurde von einem amerikanischen Psychologe, der Stephen Covey heißt, vorgeschlagen. Er scheint ein gläubiger Christ zu sein. In seiner Ausführung sehen wir oder lesen wir immer wieder solche Hinweise. Erwachsenwerden wird von ihm als ein Prozess angesehen, wobei wiederum zwei große Themen sozusagen als Säule für diesen Reifungsprozess angesehen werden. Und können Sie noch weitergehen? Ja. Stephen Covey spricht davon, dass er verschiedene Biografien in den letzten 200 Jahren studiert hat von Menschen, die als reife Menschen, also auch erfolgreiche Menschen angesehen wurden. Und nach diesem Studium hat er festgestellt, dass solche Menschen bestimmte Eigenschaften an den Tag gelegt haben und auch daran gearbeitet haben. Und bis vor etwa 50 Jahren wurden solche Menschen als Menschen mit Charakterfestigkeit bezeichnet. So Menschen, die charakterfest waren, waren auch erfolgreich. Und diese Menschen haben einen persönlichen Einsatz auch dafür gemacht, um so eine charakterfeste Persönlichkeit zu werden. Während in den letzten 50 Jahren dieser Trend sich verändert habe. Die Menschen, die in den letzten 50 Jahren als erfolgreich bezeichnet werden, sind solche Menschen, die Methoden anwenden, um erfolgreich zu werden. Aber dahinter steckt nicht eine Charakterfestigkeit, sondern diese Menschen verstehen die Situationen, die Meinungen und auch andere Menschen zu manipulieren. Und es wird uns weisgemacht, solche Menschen, die Methoden beherrschen, seien erfolgreiche Menschen. Da fallen uns einige Persönlichkeiten ein, nicht wahr? Die zwar Methoden beherrschen, offensichtlich, und auch die Meinungen auch manipulieren. Aber ich persönlich glaube nicht, dass solche Menschen reife Menschen sind. Und solche Menschen wirklich erfolgreiche Menschen sind als Mensch. Vielleicht finanziell, vielleicht in der Macht sind sie erfolgreich bezeichnet, aber nicht als Mensch. Begehrenswert, so zu werden oder auch als Vorbild anzusehen. So hat er angefangen, wieder neu, ganz neu zu untersuchen. Was ist eigentlich ein erfolgreicher Mensch, der als Mensch reif geworden ist? Und er versteht eine ideale menschliche Entwicklung von drei Merkmalen. Das erste Merkmal ist, dass ein Kind erst durch die Abhängigkeit die Grundlage lernt, um reifen zu können. Wenn ein Säugling nicht total von der Mutter abhängig wäre oder abhängig sein darf, bekommt dieser Säugling keine feste Grundlage, um weiter zu reifen. Das haben wir auch in diesen Tagen gelernt, wie wichtig es ist, dass eine erste Beziehung, also die erste Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter oder Mutterersatz, das Urvertrauen als Grundlage des weiteren Reifens gegeben wird oder schenkt. Aber von Natur aus möchte ein Kind weitergehen von der totalen Abhängigkeit in die Selbstständigkeit. Von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit sich zu entwickeln. Das ist ein wichtiger Bestandteil vom Erwachsenwerdens. Aber er sagte, damit endet nicht der Reifungsprozess. Der wirkliche Reifungsprozess wird gekrönt auf der Basis von Unabhängigkeit, dass man aber gemeinschaftsfähig wird. Dass das Leben von einem nicht nur für sich gelebt wird, sondern auch für die anderen. Dann ist so ein Leben lebenswert und auch als reif bezeichnet werden. Also totale Abhängigkeit, aber dann Entwicklung zur Selbstständigkeit, aber von der Selbstständigkeit weiter in die Gemeinschaftsfähigkeit. Und in diesem ersten Prozess von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit zu gehen, ist das Selbstdisziplin als Grundlage zum Reifwerden angesehen. Darf ich dann, dieses A, der Punkt A, Differenzierung von der emotionalen Reaktivität. Wir haben ja davon gesprochen vorhin, wie bezeichnend es ist für einen gereiften Menschen, dass er nicht in erster Linie emotional auf Probleme, auf Konflikte, auf verschiedene Umstände reagiert, sondern eher rational, ohne Emotionalität total zu verlieren. So darf ich eine andere Folie aus der zweiten Reihe bitten? Ja, das ist das. Die erste, der obere. Differenzierung von der emotionalen Reaktivität. Ich habe von einer Mutter gesprochen, als Beispiel, die auf eine Bemerkung ihrer Tochter so unmittelbar, automatisch, emotional reagiert und ihr Mann dann zu mir sagte, ich habe das Gefühl, ich habe dritte Tochter oder drittes Kind in meinem Haus. Diese Bemerkung war sicherlich nicht leicht zu verkraften für diese Frau, aber sie sah es ein. Dann sprachen wir davon, dass hier Differenzierung von der emotionalen Reaktivität von ihr praktiziert werden muss und ein persönlicher Einsatz von ihr hier gefragt ist, um diesen Umständeteil, wollen Sie bitte höher stellen, von dem Reaktionsteil zu trennen, Es muss hier eine Trennung reinkommen, damit diese Frau die Freiheit, die rationale Entscheidung zu treffen, bekommt. Dazu gehören natürlich einige eine Arbeit. Einmal eine Selbstreflexion ist eine Aufgabe, die dieser Frau gegeben wurde. Bevor sie so spontan emotional reagieren, bitte schärfen Sie Ihre Sinne. Einmal, richtig wahrzunehmen, was ist gesagt? Und was ist gedacht? Zum anderen, was ist damit gemeint, was Sie gehört haben? Oder was gesagt ist? Was ist denn gemeint? Und wenn Sie sich nicht im Klaren sind, was gemeint ist mit dem Gesagten, dann fragen Sie diese Menschen zurück. Denn auf Ihre Annahme hin so zu reagieren, hat er hier gezeigt, dass er es nicht recht hat. Sehr wahrscheinlich machen Sie häufig diesen Fehler oder diesen Kurzschluss. So üben Sie sich in dieser Selbstreflexion. Und es wäre viel, viel leichter gewesen auch für dieses Mädchen, als sie sagte, ja, das Fleisch ist hart. Und wenn die Mutter sie zurückgefragt hatte, ja, das ist wahr. Ich finde es auch. Aber was meinst du damit? Dann hätte dieses Mädchen sehr wahrscheinlich zu ihr gesagt, ja, ich möchte wissen, wie es kommt. Dann hätte diese Mutter auch zu ihr sagen können, ja, also sehr wahrscheinlich lag es an dem Fleisch. Ich habe dieses Fleisch als Sonderangebot gekauft. Und manches Mal habe ich Glück gehabt mit dem Sonderangebot, aber manches Mal hat man auch kein Glück damit. Also die Schuld lag an dem Fleisch und nicht an ihr. Vielleicht hätte sie nicht so sagen müssen, aber es ist ja damit erklärt, nicht wahr? Ah, so kommt es. Aber ganz ungenießbar ist es ja nicht. Du hast es gut gewürzt und es schmeckt auch. Damit diese Situation ja wahrscheinlich ganz friedlich zu Ende gegangen, wenn sie über sich selbst reflektiert hätte und die Tochter zurückgefragt hätte und auch zu sich selber ehrlich gewesen wäre. Ja, ich finde auch, dass das Fleisch hart geraten ist. Aber das ist ja noch keine Niederlage. Damit ist es ja gar nicht gesagt, dass sie eine miese Köchin ist. Schon gar nicht, dass diese Tochter irgendwo anders hingehen will, um etwas Besseres zu bekommen. Solche Sätze wären gar nicht gefallen, nicht? Eine Verletzung gegenseitig hätte sie auch vermeiden können. Aber damit hat sie Stück eine Spalt geöffnet zwischen diesen Umständen und ihrer Reaktion. Dieser junge Mann, von dem wir seit gestern hören, er hat auch angefangen, in besonderen Umständen über sich zu reflektieren. wenn irgendjemand nicht wahr, so auftaucht oder von ihm so wahrgenommen wird, er will dich an die Wand drücken. Dann sagt er sich jetzt, halt. Halte ein. Und frag ihn, was er meint. Er ist nicht dieser Rowdy, die du vor vielen Jahren erlebt hast. Er ist ein anderer Mensch. Damit konnte er ein bisschen Spalt wieder hier öffnen. Der zweite Punkt, darüber werde ich später noch einmal sprechen, diese kreative Problemlösung. Darüber spreche ich so im zweiten Teil. Aber diese Differenzierung von der emotionalen Reaktivität war der erste Punkt, damit man Selbstdisziplin übt, um von der Abhängigkeit von Menschen, von Situationen in die Selbstständigkeit hinein entwickeln kann. Und in Bezug auf das Selbstdisziplin spricht er, dass solche reife Menschen irgendwo grundsätzlich eine klare, simple oder unkomplizierte Grundsatzerklärung zum Leben haben. Ob diese Gruppe von Menschen, die ich jetzt meine, erfolgreich sind oder nicht, das sei hingestellt. Aber so eine Grundsatzerklärung zum Leben bestimmt uns, welche Entscheidung wir treffen, welche Wege wir wählen. Zum Beispiel, wenn für einen seine Grundsatzerklärung heißt, ich will reich werden. Und manche haben solche Grundsatzerklärung. Dann würde er in verschiedenen Situationen seine Entscheidung darauf basieren, wie werde ich reich? Hier und unter diesen Umständen. Dann würde seine Entscheidung oder seine Wege auch danach gerichtet werden, um reich zu werden. Denn das ist seine Grundsatzerklärung zum Leben. Ein anderer, zum Beispiel ein Musiker, ich möchte ein guter Musiker werden. Dann würde er sich nach dieser Grundsatzerklärung richten, um Zeit besser zu verteilen. Oder um welchem Lehrer oder zu welchem Lehrer er hingehen soll, um einen guten Musiker zu werden. So haben manche von uns bestimmte Grundsatzerklärung zum Leben. Aber die Menschen, die Covey so untersucht hat, als gereifte, charakterfeste, erfolgreiche Menschen. Sie hatten eine etwas unkonventionelle Grundsatzerklärung. Zwar für sie die persönliche Integrität vor Gott, das heißt, mit gutem Gewissen zu leben, und Dienst zum Wohl des Menschen. Das war ihre Grundsatzerklärung. Ich möchte ehrlich leben, vor mir, vor den anderen, vor Gott. Und ich möchte zum Wohl des Menschen dienen, Dienst leisten. Vielleicht für Sie und für uns als Christ ist diese Grundsatzerklärung nicht ganz fremd, nicht? Aber für die Allgemeinheit ist so eine Grundsatzerklärung heute so fremd geworden. Die sagen, so etwas ist ausländisch. Für mich, nicht wahr, zu leben. Mir soll es zugute kommen in erster Linie. Ich soll erfolgreich sein. Das ist so ein Zeitgeist geworden. Mit dieser Einstellung, verschiedene Erfolgsmethoden zu bedienen und zu beherrschen, dann wird man ein Manipulator. Und wissen Sie, das spürt man auch an einem, wenn er ohne diese persönliche Hintergründe zu haben, die Methode bedient. Es mag sein, dass dieser Mensch vorübergehend einen Erfolg hat, aber ich möchte gerne das Ende seines Lebens auch sehen oder kennenlernen. In einem Psalm singt Asaf. Er war ein Musikant zur Zeit von David. Er war Priester, gehörte zum Priesterstamm und ein Musikant. Asaf hat viele Psalmen auch uns zur Erbe zurückgelassen. In einem Psalm sagte er, er wäre beinahe gestrauchelt, als er sah, dass diese Menschen, die nicht wahr, von sich groß reden und groß tun, so mit Segen, scheinbar mit sichtbaren Segen, gesegnet sind. Sie haben gar keinen Kummer, sie haben gar kein Problem. Es wurde ihnen alles gegeben, noch und noch, bis er das Ende von diesen Menschen gesehen hat. Sie kennen ja dieses Psalm. Manipulatoren hat es immer gegeben. Aber das ist nicht etwas, was mit dem Reifwerden, Erwachsenwerden zu tun hat. Klare, simple oder unkomplizierte Grundsatzerklärung zum Leben. Das hilft uns, auch rationale Entscheidungen zu treffen, damit man auch Selbstdisziplin darin übt. Und der dritte Punkt hängt damit zusammen, Prioritäten setzen. Dass man nicht falsche Prioritäten setzt, sondern richtige Prioritäten setzt. Es gibt wichtige Sachen in unserem Leben. Und es gibt auch eilige Sachen, die wir erledigen müssen. Aber nicht alle eilige Sachen sind wichtig. Und auch nicht alle wichtigen Sachen sind eilig, um erledigt zu werden. Aber wenn wir in eine solche Situation hineingeraten, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, müssen wir uns fragen, was ist die wichtig und eilig jetzt, um erledigt zu werden? Es gibt nicht häufig solche Situationen, wo eilig und wichtige Sachen von uns gefordert werden. Es kann sein, dass solche Sachen, die erledigt werden müssen, eilig und wichtig ist, uns nicht gefällt, uns schwerfällt, es zu erledigen. Aber hier, nicht wahr, unterscheidet sich einer, der seine Reife erlangt hat und oder nicht. Selbstdisziplin wieder, um eine Unterscheidung zu treffen, was ist wichtig und eilig jetzt, damit ich zuerst diese Aufgabe anpacke und auch erledige. Und die anderen Sachen auch zunächst mal beiseite schiebe und auch liegen lasse, um dann später angepackt zu werden. Nun, dann spricht Kovi von dem zweiten Teil. Das ist so, wie geht dieser Mensch mit den Problemen oder mit den Konflikten um? Die Art und Weise, wie die Probleme und Konflikte gelöst werden, diese Kunst wird in einer bestimmten Weise von reifen Menschen beherrscht. Und dann davon A. Ja. Das ist, wie man in Bezug auf die Gemeinschaftsfähigkeit Rücksicht und Mut im Gleichgewicht hält. Wenn Konflikt entstehen, neigen wir dazu, hier gibt es entweder nur einen Gewinner und automatisch einen Verlierer. Und sogenannte Rechthaberei artet ja in dieser Weise aus. Ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Bedeutet, du hast Unrecht. Und wenn ich Recht bekomme, dann verlierst du Recht automatisch. Und wenn so eine Problemlösung stattfindet, dann bleibt grundsätzlich immer einer mit Ressentiment zurück. Oder es gibt auch manches Mal noch schlimmere Problemlösung, in dem die beiden Verlierer sind. Das heißt, derjenige, der scheinbar verloren hat, den sogenannten Gewinner so schlecht macht, sodass letztlich die beiden diesen Konflikt verloren haben. Man kommt selten darauf, dass es auch eine solche Möglichkeit eventuell irgendwo wäre, dass die beide gewinnen. Wenn einer dazu neigt, zu viel Rücksicht auf den anderen zu üben und zu wenig Mut hat, dann neigt man dazu, selber verlieren und den anderen gewinnen zu lassen. Wenn man aus dem Großmut kommt, nicht mal, wenn es aus dem Großmut kommt, dann ist es sicherlich kein Problem. Dann wird man auch nicht nicht wahr, mit der Ressentiment zu kämpfen haben stehen später. Aber wenn nicht, das ist auch sehr schwer zu verkraften, wenn man zu mutig ist und wenig Rücksicht hat. Dann würde man grundsätzlich davon ausgehen, nur für sich zu gewinnen. Und ganz egal, ob der andere verliert und wie der andere verliert. Das Gleichgewicht hier zu behalten, ist auch eine große Aufgabe, die man mit dem persönlichen Einsatz erst erreichen kann oder erfüllen kann. Gewinn, Gewinn. Damit verbunden ist der zweite Punkt. Verstehen wollen, vor dem Verstanden werden wollen. Dieser Gedanke, beziehungsweise auch diese Bereitschaft, wurde im Gebet von Franz von Assisi einmal formuliert. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe da, wo man sich hasst, dass ich verzeihe da, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt, Glauben wecke, wo der Zweifel herrscht. Herr, lass mich mehr danach trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer da hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Verstehen wollen vor dem Verstanden wollen. Dazu gehört auch wieder einiges. Ein gereifter Mensch ist eher bereit zum Zuhören, bevor er seine Meinung durchsetzt. Von einem empathischen Zuhören ist Rede. Das heißt, gutes Zuhören ist mit dem Herzen zu hören. Man versetzt sich in die Lage des Sprechers und versucht, es zu verstehen, woher dieser Mensch kommt. In der Psychotherapie ist dieses empathische Zuhören von großer Wichtigkeit. Und ein Psychotherapeut hört nicht nur, was gesagt wird, sondern das Gefühl, das dabei mitschwingt und auch eine versteckte Appelle. Ja, was will dieser Mensch mit diesem Satz eigentlich sagen? Und wo juckt es? So etwas denkt man mit und hilft dann diesem Sprecher mit der Rückfrage. Meinen Sie damit konkret dieses oder jenes? Oder manchmal einfach eine Rückfrage. Was meinen Sie damit? So dass der Sprecher sich selber richtig offenbart, um verstanden zu werden. Und wenn wir bereit sind, den anderen zu verstehen und auch Rücksicht auf die Bedürfnisse von den Sprechern auch weinen lassen, dann ist der Sprecher auch eher bereit, uns auch verstehen zu wollen. Da ist ein Beispiel. Ein Ehepaar kommt zu mir und wir sprechen über verschiedene Dinge. Aber plötzlich in dieser Situation kommt ein ganz anderes Thema. Dieses Ehepaar hat in 2 Wochen einen Urlaub geplant. Dann zwischen den Sätzen spricht die Frau: Ja, wir haben in 2 Wochen unseren Urlaub. Und in diesem Urlaub habe ich gedacht, zu meiner kranken Mutter zu fahren. Zwar habe ich eine jüngere Schwester, die in der Nähe wohnt und sie kümmert sich um meine Mutter. Aber ich habe schlechtes Gewissen, diese Last nur meiner Schwester alleine zu lassen. Außerdem möchte ich meine Mutter wiedersehen und sie möchte mich auch. So dass ich vorhabe, in diesem Urlaub endlich mal meine Mutter besuchen zu können. Dann fällt ihr Mann vom Stuhl. Was? Davon hast du nie mit mir gesprochen. Ich hatte ja einen ganz anderen Plan schon ausgemacht. Denn unsere Kinder wollten mit mir, ich war so zelten und fischen gehen. Und ich habe schon einen Park dafür gefunden und mich uns angemeldet dort. Dann reagiert seine Frau. Darüber hast du mit mir überhaupt nicht gesprochen. Du hast alles alleine bestimmt. Und das ist das Typische, weshalb dieses Ehepaar in Konflikt gerät. Tja, was sollen sie machen? Ja, und was für einen Rat haben Sie, nicht mal zu einem solchen Ehepaar zu geben? Ja, und da ging es, ich war hin und her, hin und her. Nein, ich möchte das machen. Das ist mein sauber verdienter Urlaub. Und ich bin total schon K.O. und ich brauche meinen Urlaub und ich muss mich entspannen. Ich brauche Ruhe und ich will nicht mehr mit Problemen zu tun haben. So sagt ihr Mann. Und dann fängt sie zu weinen, die Frau. Du denkst nur an dich. Das ist immer, was du machst. Du denkst nie an mich. Und das siehst du nicht, dass meine Mutter auch mich braucht und ich meiner Schwester auch helfen möchte und so weiter. Und eine Zeit lang geht es hin und her. Und nachdem es ein bisschen abflaut ist, dann spreche ich zu Ihnen. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass Sie beide gewinnen? Auf die Idee kamen Sie nicht, dass man auch so denken kann. Denn was Sie bis jetzt gedacht haben, ist, entweder der eine siegt und der andere verliert. Und der Verlierer lebt mit verbissenen Zähnen, nicht wahr? Ressentiment. Ja, dann sagte der Mann, ja, wenn Sie so sagen, ja, ich weiß, dass es noch einen anderen Park in der Nähe von meiner Schwiegermutter gibt. Zwar ist es nicht ganz meiner Vorstellung entsprechend, aber man kann auch dort zelten und auch fischen gehen. Und das ist also mit dem Auto so eine ganz kurze Strecke bis zu meiner Schwiegermutter. Also ich denke, dass meine Frau auch recht hat und dass sie sich um ihre Mutter kümmern möchte. Das verstehe ich. Dass sie auch ihre jüngeren Schwester entlasten möchte, das verstehe ich auch. Das ist logisch. Und ich kann mich ja dort abmelden, wo ich angemeldet bin, und ich kann mich danach erkundigen, ob es noch einen freien Platz gibt, so in der Nähe von meiner Schwiegermutter. Da strahlte die Frau. Ich verstehe auch meinen Mann. Er ist so fleißig und er hat furchtbar gearbeitet, und dass er Entspannung braucht, das verstehe ich auch. Ich möchte ihm herzlich das gönnen. Und wandern und fischen, was auch immer, das sie machen möchten. Das lasse ich vollkommen. Ich sage keine Muck. Und ich werde vielleicht 2 Wochen bei einer Mutter sein. Sogar auch abends kann ich ja auch wieder zu meiner Familie zurückkommen. Und dann restlichen 2 Wochen möchte ich mich ganz meiner Familie widmen. Wow, was für eine Veränderung. Nur diese Idee, eine einzige Idee, ob man beide gewinnen könnte, ob man solche Möglichkeiten geben könnte, hat einen Einfall oder hat eine Idee in diesen Mann gebracht. Und er zeigte Verstehen dem Bedürfnis seiner Frau gegenüber. Und als sie merkte, sie ist verstanden worden, dann kam auch ihre Bereitschaft, ihren Mann zu verstehen, spontan. Ich sage nicht, dass es immer solche gute Lösung gibt. Manches Mal natürlich muss man sauren Apfel beißen. Aber zumindest, dass man daran denkt, gibt es eine Möglichkeit. Dass hier eine unkonventionelle Lösung gibt. Und auch, dass ich verstehe, was der andere möchte. Dann kommt dieser dritte Punkt. Kooperation mit dem Prinzip der These, Antithese und Synthese. Ich meine, es ist miteinander alles verbunden. Aber als dieses Ehepaar zu dieser Synthese anlangte, wissen Sie, diese Frau, die bis dahin wie eine Feind oder eine Feindin ihrem Mann gegenüber stand, mit ihrer Energie jetzt mit ihrem Mann will sie kooperieren, so dass seine Energie und ihre Energie, ihre Freudigkeit, so wie sie sagte, mich meiner Familie ganz widmen, sind ja zusammengekommen. Und oftmals ist es so ein Zusammenkommen von Energie der beiden Menschen. Nicht nur eins und eins und das zwei macht. Es potenziert. die Freude und Einigkeit unter solchen Umständen wird größer sein, als sie sonst erwartet hätten. Die Menschen, die Covey untersucht hat, und auch Menschen, die als erfolgreich von ihm bezeichnet wurden, hatten solche Eigenschaften, mehr oder weniger alle. Sie hatten Selbstdisziplin und auch haben sie verstanden, wie sie Probleme und Konflikte unkonventionell lösen. Und als letzter hat Covey bezeichnet, diese Menschen sind in der Übung geblieben. Nicht, dass sie irgendwo zu einem Endpunkt gelangt wären, sondern sie waren ständig in der Übung. All diese 6 Punkte, die bis jetzt gesprochen worden waren, haben sie immer wieder geübt. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, spricht der Schreiber dieses Briefes von der Übung und von dem Geübtsein. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 10 oder Vers 11 eher. Jede Züchtigung aber scheint zwar für die Gegenwart nicht zur Freude zu dienen, sondern zur Traurigkeit. Nachher aber verleiht sie denen, die durch sie geübt sind, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. So ein Selbstdisziplin und auch kreative Problemlösung. Sie erscheint uns wie eine Züchtigung. Aber durch die Übung und durch das Geübtsein sind wir im Prozess des Reifwerdens. Auch im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 13 und 14, spricht derselbe Schreiber: Denn jeder, der noch wie ein Kind Milch genießt, ist unerfahren in der eigentlichen Lehre für Gereifte, denn er ist unmündig. Für die nämlich, welche vermöge ihrer Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen, für Gereifte aber ist die feste Speise, für die nämlich, welche vermöge ihrer Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Darf ich noch einmal das alte Bild von der zweiten Reihe? Dieses Jahr. Ja. Über die Selbstreflexion haben wir gesprochen und auch kreative Problemlösung. Davon haben wir auch jetzt gesprochen. Dann kommt der dritte Punkt, was schon gesagt worden ist, mit dem Gewissen im Einklang stehen. so eine Problemlösung, wie man es macht, muss auch mit dem Gewissen von uns im Einklang stehen. Sonst werden wir Manipulator. Dahinter muss die ganze Person stehen, was wir machen und wie wir Problemlösung auch praktizieren. Und zum Vierten, das ist etwas, was für die jetzige Zeit also so fremd geworden ist, eigenen festen Willen zu bilden. Der feste Wille zum Selbstdisziplin und auch solche reife Problemlösung. Dann wird unsere Reaktion nicht einfach eine emotionale Reaktion, sondern eine Aktion, wohinter wir stehen, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Je größer diese Freiheit wird, die rationale Entscheidung zu unserem eigenen Verhalten zu treffen, ja, desto mehr werden wir solche Merkmale der Reife an den Tag legen. Nun, meine Antwort auf die Frage meiner Frau: Bist du denn erwachsen geworden? Es war sehr schwer, ich konnte nicht spontan antworten. Ja, dem Alter nach ja, aber ich wusste, was sie meinte mit dieser Frage. Und ich sagte zu ihr: Ich glaube, auf dem Weg zu sein. Ich habe noch nicht dort angelangt. Reif werden, das ist die Aufgabe, die uns allen gestellt ist, als Prozess. Damit möchte ich hier meinen Teil beenden. Sollen wir mit dem Gebet abschließen? Lieber Herr, es sind viele Gedanken, die wir heute gehört haben, die uns helfen sollen. Gleichzeitig bekennen wir, dass nun die Praxis nur mit deiner Hilfe von uns geübt werden kann. Wir bitten dich um deinen Beistand, um deine Hilfe. Das, was hier gehörte, Stück um Stück in unserem persönlichen Leben zur Wirklichkeit wird, so dass unser Leben und unser Sein dich lobt, preist und zu deiner Ehre hier gelebt wird. Amen.